Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu unserem super duper coolen Podcast.
Wuhu! Die Freude ist groß.
Yes! Always!
Na man, Joke. Ich freue mich, hier heute sitzen zu dürfen, aufnehmen zu können mit dir.
Yes, me too.
Ja.
Schnell.
Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber dann war mein Kopf wohl leer, weil ich eigentlich gar nichts zum Sagen hatte.
Oh, okay. Ja, es ist immer dieses Ding, man will was sagen, man will irgendwelche Neuigkeiten haben, aber es ist halt dann irgendwie so nichts da manchmal.
Es ist tatsächlich nichts da. Wir hoffen aber trotzdem, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende mit den ganzen hier Neueröffnungen. Wir hoffen, ihr habt es richtig auf die Kacke gehauen. Ich hab's getan. Ich fühle mich gut und ja.
Es freut mich äußerst.
Ja, es freut mich auch äußerst. mein Nagel ist zwar abgebrochen, wurde aber heute wieder repariert. Also ihr müsst euch vorstellen, es war wirklich Eskalation, wenn der Nagel sogar abbricht. Ist aber wieder dran. Ja, so viel dazu. Und ansonsten, glaube ich, haben wir eigentlich eh nicht wirklich mehr was zu besprechen. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach, oder?
Yes, I think so.
Yes, weil... Oder hast du noch was zum Sagen? Na, gell?
Nein, ich habe nichts mehr.
Okay, also dann stelle ich uns vor und dann startet die Tammy direkt heute mit ihrem Fall, worauf ich sehr gespannt bin, weil ja eigentlich was anderes für diese Woche geplant gewesen wäre.
Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es war sehr spannend, die vorige Woche zuzuhören. Auch wenn ich den Fall eigentlich eh schon gekannt habe. Es war trotzdem sehr cool.
Das freut mich, dass es nicht allzu langweilig war.
Nein, gar nicht.
Aber ja, für alle, die uns noch nicht kennen. Hi, wir, die Tammy und ich. Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Wir behandeln hier gechillt, entspannt, humorvoll, zwanglos österreichische Kriminalfälle. Wir sind natürlich immer in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen, weil es ja dann letzten Endes doch sehr ernste Themen sind. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß und ich bin echt gespannt, was die Tammy zum Erzählen hat. Bitte schön, Tammy.
Okay, thank you so much für diese wunderbare Einführung, Marina.
Gerne, gerne, gerne.
Ich fange jetzt mal direkt mit dem Fall an, weil wenn wir diesen Fall posten, sieht eh schon jeder den Titel, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich ihn nennen soll. Deswegen starte einfach gleich direkt.
Okay. Darf ich ihn benennen dann?
Ja, du kannst ihn dann sehr gerne benennen, wenn du möchtest, ja. Ich bin sehr gespannt. Okay, also wir befinden uns in Salzburg und es ist März und wir haben das Jahr 1999.
Gutes Jahr.
Gutes Jahr, genau. Da geht ein Mann zur Polizei, um seinen Schwager, den Gernot Fleißner, da wurde der Name geändert, um ihn als vermisst zu melden. Weil in der Regel war es nämlich so, dass sie die beiden circa einmal in der Woche mit telefoniert haben. Und jetzt war es aber so, dass sich der Gernot schon fast einen Monat lang nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Mhm. Und er hat natürlich auch versucht, ihn anzurufen. Allerdings sind die Anrufe leider alle fehlgeschlagen. Und der Gernot, der hat in Wien gewohnt, deswegen hat sein Schwager hat ihm halt dann Briefe geschickt, um vielleicht halt so irgendwie zu ihm durchzukommen. Allerdings ist das auch fehlgeschlagen. Also er hat nie eine Rückmeldung bekommen.
Boah, das muss echt scary sein, so wenn du halt mit jemandem wirklich regelmäßig in Kontakt bist und aber nicht direkt auf den zugreifen kannst, wenn er in einer anderen Stadt wohnt. Und ja. Du dann aber plötzlich nichts mehr von dem hörst. Und
ja, extrem,
Anrufe
ja.
Nicht ankommen und keine Ahnung was. Ich weiß nicht.
Voll, ja. Deswegen... Mich deprimiert es dann immer so und das habe ich eigentlich urhass, wenn ich dann so Fälle höre, wo Leute dann zur Polizei gehen und dann irgendwie sagen so, ja nein, die wird nur da und da und da sein, obwohl man weiß, dass diese Person jemand ist, der sich halt regelmäßig meldet und die das aber dann so nehmen, als pfft, ist eh nix. Das regt mich dann immer, das ist so ein Beispiel, das regt mich dann eigentlich immer voll auf, weil es gibt halt Leute, die wirklich verlässlich sind, die wirklich immer schreiben, wenn irgendwas ist oder wenn sie daheim sind oder halt bei sonstigen Sachen. Und wenn, vor allem, wenn man halt jemanden dann einen Monat lang nicht hört, dann ist da halt, das
eben,
ist halt jetzt nicht sein gutes Zeichen.
Eben, und es ist genau, weil du sagst, eben so verlässlich mit Melden und so weiter, weil zum Beispiel die Tammy weiß auch, dass ich noch lebe und dass ich nicht weg bin, wenn ich bei ihr war und ich sage, ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. Jedes Mal, Tami so, melde dich, wenn du zu Hause angekommen bist. Und ich so, ja, ich melde mich. Am nächsten Tag, guten Morgen, sorry, ich habe vergessen, mich zu melden.
Aber, weißt du, aber da weiß ich, irgendwer von dir wird sich dann bei dir, also bei mir rühren. Da weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel halt dein Freund oder so oder sonst irgendwer, ich habe das Gefühl, dass sich die einfach da halt dann melden würden. Das würde ich ja, zumindest voll. Auch machen. Und ich denke mir, das würdest du auch machen. Und dein Bekanntenkreis, Familienkreis, Freundeskreis genauso.
Also es ist ja auch was anderes, jetzt eine andere Situation als das, aber ich meine, also gewisse Dinge, da ist man halt das auch irgendwie schon gewöhnt, aber wenn man gewohnt ist, so, yo, der meldet sich in, oder die meldet sich in den Abschnitten eigentlich immer, das war halt schon echt lange so und auf einmal ist es nicht und man erreicht die Person nicht, dann ist schon so,
Ja, ist unheimlich einfach. Ja. Ja, auf jeden Fall hat dann die Polizei die Vermisstenanzeige an das zuständige Bezirkskommissariat in Wien weitergeleitet und die haben sich dann gleich den Zugang zur Gernots Wohnung verschafft, um mal halt irgendwie abzuchecken, vielleicht ist er in der Wohnung, vielleicht ist ein Unfall passiert, ist ein Mord passiert oder vielleicht auch in der Hoffnung, vielleicht finden sie irgendwelche anderen Hinweise eben, vielleicht wo er sein könnte oder was passiert ist.
Hatte der Gernot in Salzburg gar keine Verwandten oder irgendwas?
Also er war zu dem Zeitpunkt geschieden und da komme ich dann auch dazu. Ich meine, ich kann jetzt ein bisschen vorweggreifen. Vorweggreifen ist ja wirklich der nächste Punkt, der kommt. Weil sie haben auf dem Wohnzimmertisch waren ein paar Dokumente und ganz oben war ein Brief. Und prinzipiell war das den Beamten zu dem Zeitpunkt schon bewusst, also auch schon klar, das haben sie ja gewusst, aber die Tochter von ihm, die hat vor ein paar Jahren, hat sie Selbstmord begangen.
Oh nein.
Ja, und die Ehe ist auch an dem Ganzen zerbrochen, deswegen war er eigentlich relativ einsam.
Oh Gott,
er hatte extrem traurig. Vor allem, er war halt schon in Pension, also er war halt dann schon über, weiß nicht, ich nehme an, er war um die 70 Jahre alt, ich habe jetzt kein genaues Alter, aber vielleicht so irgendwas zwischen, ich weiß nicht, ob er damals in Pension gegangen ist, war das auch noch mit 65? Ich weiß es nicht. Aber halt so um den Dreh, nehme ich an, circa war er alt. Und dann hatte er im Prinzip halt nur seine Nachbarn und noch eine andere Frau, die halt dann später ins Bild kommt. Aber sonst hat er leider Gottes halt keinen, außer den Schwager dann.
Und der Schwager ist dann halt auch von seinem Bruder oder Schwester der Mann.
Ja, oder von seiner Ex-Frau halt einfach der Bruder und die haben halt dann noch weiter Kontakt gehalten. Ah, das war jetzt nicht so genau geschrieben.
Okay.
Auf jeden Fall ist halt bei den Polizisten da mal die Frage aufgekommen, vielleicht hat er das Ganze nicht mehr ausgehalten, vielleicht wollte er nicht mehr allein sein, vielleicht ist es seiner Tochter halt dann sozusagen in den Tod gefolgt und hat sich halt vielleicht auch selbst umgebracht. Es war dann aber in dem Buch, was ich gelesen habe, war dann geschrieben, dass wenn er Selbstmord begangen hätte, dass man in der Wohnung eine Leiche vorgefunden hätte. Ich finde, dem kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen, weil es sind ja nicht immer, es werden ja nicht unbedingt, wenn jemand halt Suizid begeht, ist es ja nicht unbedingt jetzt Standard, dass es daheim ist, sondern man kann vielleicht auch andere Orte dafür wählen. Und also ich bin gleich davon auszugehen, so okay, man hätte eine Leiche vorgefunden. Wie gesagt, kann ich halt dann nicht ganz zustimmen. Seine Nachbarn haben ihn als sehr höflichen Mann beschrieben, war eben schon ein älterer Mann. Er ist gehumpelt und den Kummer, den er hatte, den hat er halt oft im Alkohol ertränkt. Und wenn das der Fall war, dann hat er sich ein Taxi bestellt, weil er halt einfach schon viel zu betrunken war, um irgendwo hinzufahren. Sein Auto, das war ein Cabrio, das war halt klarerweise immer auf demselben Parkplatz, weil er war sehr, leider Gottes, sehr oft alkoholisiert, konnte dementsprechend halt nicht Auto fahren. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er als vermisst,
gemeldet wurde?
Ja, oder? Danke. Ja, genau, richtig. war das Auto zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage nicht mehr auf seinem Parkplatz. Ja. Also, wenn er alkoholisiert war und irgendwo hin musste, beziehungsweise halt wohin wollte, hat er sich dann eben ein Taxi gerufen, aber da wollte er immer nur von einer bestimmten Taxifahrerin gefahren werden, nämlich von einer Frau namens Gerda Pospischil. Da wurde auch der Name geändert. Mhm. Die Gerda war zu dem Zeitpunkt Ende 40. Sie war verheiratet und Mutter von 4 Kindern. bei ihrer ersten Vernehmung hat sie ausgesagt, dass sie sich halt vor ein paar Monaten, wo sie das erste Mal den Gernot halt wohin gebracht hat, dass sich da halt nach und nach eine Freundschaft zwischen den beiden aufgebaut hat und sie ihn halt nicht nur von A nach B gebracht hat, sondern ihm halt auch beim Haushalt geholfen hat, beziehungsweise nicht direkt beim Haushalt, das war eher weniger für irgendwelche Haushaltshilfen, sondern mehr für zum Beispiel Gespräche, dass er halt jemanden hat, mit dem er reden kann, der für ihn da ist und alles. Und weil eben er war leider Gottes ein sehr einsamer Mann, er war extrem traurig, weil er halt eigentlich niemanden mehr hatte, abgesehen von dieser Taxifahrerin plus noch den Schwager, den er halt einmal in der Woche gehört hat. Und ja, somit war ihm halt der soziale Kontakt sehr wichtig. Und noch dazu hatte er halt dann extrem viel Geld, weil er war damals vor seiner Pension halt als Architekt gearbeitet und da verdient man nicht unbedingt schlecht. Und die Gerda hat halt da die Chance gesehen, sich halt so ein bisschen ihr Einkommen ein bisschen aufzubessern oder aufzuwerten. Als sie dann gefragt wurde, ob sie weiß, wo sich halt der Gernot vielleicht irgendwie aufhalten könnte, weiß sie vielleicht irgendwas, meinte sie, dass sie vermutet, dass er nach Salzburg gefahren ist, zu seiner Verwandtschaft. Aber, oh, entschuldige, er hatte Verwandtschaft. Also Salzburg, ja genau, weil der Schwager von ihm, der hat ja in Salzburg gewohnt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Verwandtschaft da jetzt insgesamt noch war und zu wie viel Verwandtschaft er dann vielleicht doch mehr Kontakt hatte. Ich weiß im Prinzip dann nur von ihm, dass er regelmäßig zu ihm Kontakt hatte. Aber auf jeden Fall meint sie halt, dass er bei dem letzten Gespräch, was sie hatten, erwähnt hat, dass er nach Salzburg fahren möchte. Aber offensichtlich war er nicht in Salzburg, weil sonst hätten ja seinen Schwager dann wohl nicht als vermisst gemeldet.
Mhm.
Sie wurde dann noch halt weiter befragt und bei ein paar Fragen hat sie sich dann in Widersprüche verwickelt, wie zum Beispiel bei der Frage nach irgendeinem angeblich verschwundenen Wohnungsschlüssel hat sie sich halt in Widersprüche verwickelt. Und dann wurde sie auch noch nach dem Geld befragt, das von dem Sparbuch vom Gernot abgehoben wurde. Das war nämlich insgesamt 300.000 Schilling und das sind umgerechnet knappe 22.000 Euro.
Oh.
Ja, that's a lot. Mhm. Aber sie bestreitet auch bis zum Schluss, dass sie nichts damit zu tun hat. Sie hat keine Ahnung, was damit passiert ist, wohin er gekommen ist, wer das eventuell behoben hat oder sonstige Sachen. In der Zwischenzeit hat dann das Bezirkskommissariat herausgefunden, dass die Gerda extrem verschuldet war und das seit der Auflösung von ihrem Einzelhandelsgeschäft. Und
haben wir da ein Motiv?
Eventuell, ja.
Oh.
An dem Tag, an dem die Beamten ja die Wohnung durchsucht haben, haben ja eben die Nachbarn angemerkt, dass das Auto ja seit ein paar Tagen nicht mehr am Stellplatz ist. Und da ist dann so eine klitzekleine Spur aufgekommen, weil es hat sich nämlich ein Autohändler aus Niederösterreich gemeldet und der hat ausgesagt, dass eben sein Auto, das vom Gernot, von einer Frau an ihn um 180.000 Schilling verkauft wurde. Das waren um die 13.000 Euro oder es sind um die 13.000 Euro und die Beschreibung dieser Frau hat halt genau auf die Gerda gepasst und es gab auch dann eine Gegenüberstellung. Und dabei hat sie der Autohändler und auch seine Mitarbeiter, haben halt die Gerda dann erkannt. Und spätestens ab dem Moment sollte eigentlich klar sein, dass sie fix irgendwas zu tun hat. Das ist wirklich schon
aber
sehr sass.
Wie naiv, so das Auto eigentlich nicht wirklich weit zu verkaufen. So,
ja.
Und dann halt damit zu rechnen. Oder nicht damit zu rechnen, dass ihn irgendwer sucht und die Polizei natürlich dann auch nach dem Auto suchen wird und so.
Voll, ja. Ich meine, sie hat versucht, sich mit einem Kopftuch und einer Sonnenbrille ein bisschen zu verkleiden.
Oh.
Aber das...
Gerade, dass sie nicht so eine Brille mit Bart aufgesetzt hat oder so.
Und dann noch solche großen Ohren oder so. Und, nein, entschuldige, diese große Nase, die da.
Ja.
Es wird halt zuerst bei dem Motiv davon ausgegangen, dass die Gerda sich halt beim Gernot ein bisschen eingeschmeichelt hat, um halt irgendwie ans Geld ranzukommen und ihn halt dann möglicherweise mit der Hilfe von ihrem Mann umgebracht hat. Was aber fehlt, ist der entscheidende Beweis, und zwar die Leiche. Die wurde bis dahin nicht gefunden. Oder halt generell einfach er selber. Die Beamten laden halt dann den Ehemann vor, um ihn zu befragen. Der hat aber absolut keinen blassen Schimmer, von was die Polizisten da reden. Und er wird auch dann später wieder freigelassen. Und die Gerda, die streitet unterdessen ab, irgendwas mit dem Verschwinden von Gerda zu tun zu haben, obwohl im Prinzip eh alles auf sie weist, meiner Meinung nach, auch jetzt allein durch eben diesen Autoverkauf. Ich meine, wer macht das, wenn er nicht ein bisschen, was, wenn er nicht irgendwas zu verheimlichen hat?
Mm.
Ja. Die Staatsanwaltschaft hat dann den Antrag auf Festnahme von der Gerda abgelehnt, aber stattdessen wird eine Hausdurchsuchung genehmigt und die verläuft aber allerdings ergebnislos. Mittlerweile sind seit der Aufgabe der Vermisstenanzeige circa 2 Monate vergangen und die Polizei hat halt keine Ahnung mehr, was sie machen soll. Sie kommen gefühlt irgendwie überhaupt nicht weiter. Und zu dem Zeitpunkt wenden sie sich halt dann an die Presse und bitten halt dann einen Aufruf zu machen, dass sich halt die Bevölkerung melden soll, wenn sie irgendwelche Hinweise haben. Und sie übergeben den Fall dann ans Sicherheitsbüro, die dann direkt mit der Observation von Gerda beginnen. Observation hört sich einfach so falsch an, finde ich.
Wieso?
Es hört sich einfach falsch für mich an. Ich habe es gegoogelt, das ist eh richtig, aber es hört sich einfach falsch an, finde ich.
Das ist okay.
Nach kurzer Zeit hat sich auch dann herausgestellt, warum die Gerda in Schulden gerutscht ist. Sie war nämlich spielsüchtig.
Oh no.
Ja, sie hat täglich mehrere Stunden in Spielhallen verbracht, dabei hat sie halt größere Geldsummen verloren und damit ist halt auch eben dieses Motiv aufgekommen, dass nachdem eventuell der Gernot ihr vielleicht draufgekommen ist mit diesen 300.000 Schilling, dass sie ihn halt daraufhin dann umgebracht hat. Wow, ich kann nicht mal mehr schreiben. Ich habe geschrieben bei der weiteren Obduktion, aber es heißt Observation.
Okay. Obduktion. Das ist wahrscheinlich das Wort, das falsch geklungen hat, wirklich.
Ja, probably. Also bei der weiteren Observation sehen sie halt dann, dass die Gerda Rasenziegel kauft. Und was so prinzipiell jetzt eigentlich nicht auffällig wäre, weil zu dem Zeitpunkt war es halt schon Mitte Mai, also eigentlich der richtige Zeitpunkt, um eventuell den Garten zu renovieren oder ein bisschen was aufzuhübschen oder sonst irgendwas. Aber die Polizisten haben halt dann die Begriffe Rasenziegel / Fertigrasen und dann den Begriff gesuchte Leiche kombiniert und haben Verbergen einer Grabstelle als Lösung erhalten. Und ich habe das einfach so übernehmen müssen, weil das so geil geschrieben war. Das war so gut.
Interessant.
Ja, voll. Sie observieren die Gerda halt dann natürlich weiterhin und irgendwann gehen sie auf sie zu und fragen sie halt, warum sie halt dann diese Rasenziegel kauft, beziehungsweise den Fertigrasen. Und sie meint daraufhin, dass sie den für die Sanierung ihrer Parzelle auf einem Campingplatz im Burgenland braucht.
Es ist immer das Burgenland.
Es ist sketchy. Immer das Burgenland. Wirklich.
Nichts gegen Leute aus dem Burgenland, aber sketchy.
Sie sind halt dann zu diesem Campingplatz hingefahren. Ich glaube, das war aber nicht gleich direkt am selben Tag, sondern vielleicht irgendwann ein bisschen später, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich halt dann alles vor Ort angeschaut. Und ihre Aussage hat sich als falsch erwiesen, weil entweder es war schon Picobello dort oder es war halt einfach der größte Kack auf dem überhaupt und es hat wirklich beschissen ausgeschaut, diese Parzelle und es war einfach gar nichts gemacht. Also sind sie halt dann zur Wohnung von der Gerda gefahren. Und sie haben herausgefunden, dass ihre Tochter im Weinviertel ein Bauernhaus geerbt hat. Somit wäre das ja eigentlich ein guter Ort, um eine Leiche verschwinden zu lassen.
Ja, du, im Burgenland wäre es auch super gewesen.
Okay, auf jeden Fall haben sie halt dann die Gerda von daheim abgeholt und sind dann zu dem Haus ihrer Tochter im Weinviertel gefahren. Und sie beginnen halt mal zuerst den ganzen Garten zu durchsuchen und finden halt da im Hinterhof so einen kleinen Bereich, wo frisches Grün ist, wo frischer Rasen liegt, zwischen
aber
dem Gerümpel und dem Abfall. Das ist wirklich halt sehr auffällig.
Ich verstehe halt aber auch nicht, wie man, also weißt du, ich meine, ja klar muss sie irgendwie lügen, weil wenn sie es getan hat, dann will sie nicht, dass man sie erwischt dabei. Ja. Aber wie kann man so Lügen erzählen, die ja so leicht zum Überprüfen sind. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist doch halt, wenn die sagt, ja, ich habe auf dem Campingplatz in Burgenland den Rasen neu gemacht oder so, na dann, na nett, dass die Leute dorthin gehen und nachschauen, ob das so ausschaut.
Ja, richtig, ja.
Sorry, aber wie dumm kann man sein?
Ich meine, im Prinzip eh gut, aber es ist, manche stellen sich halt wirklich deppert an. Ich meine, zum Glück. Also,
ja, aber ich meine halt, aber das ist, ich weiß nicht, die, keine Ahnung.
Ja, eh. Ich aber verstehe es auch nicht ganz. Aber ja.
You go, Gerda.
Auf jeden Fall wurde dann ein Leichenspürhund zum vermuteten Tatort bzw. halt Leichenfundort gebracht. Der Hund wird sofort fündig und beginnt zu graben.
Braves Hundi.
Wirklich. Währenddessen wird dann die Gerda ins Haus gebracht, um sie halt weiter zu befragen. Allerdings kommen sie dir halt nicht wirklich weiter und die ganzen Versuche, sie zu einem Geständnis zu bringen, weil es jetzt auch, finde ich, ab dem Moment eigentlich schon bestätigt ist, gibt sie kein Geständnis ab. Mhm. Und Währenddessen trifft dann auch die Gerichtsmedizinerin Dr. Andrea Berzlanovic, wenn man das so ausspricht, trifft die halt dann. Ja, trifft währenddessen am Tatort ein und sie bittet dann zwei Bestatter, die oberste Erdschicht wegzuschaufeln. Nachdem das dann alles weg war, stoßen die beiden auf Ziegeln und Betonbrocken und nach einiger Zeit, weil es dauert halt doch eine Zeit lang, um das Ganze irgendwie aufzubrechen, haben sie einen Unterarm entdeckt.
Warte mal, ein Unterarm oder ein Unterarmknochen?
Einen Unterarm.
Juhu!
Ja.
Oh mein Gott. Nur ein Unterarm ohne irgendwas?
Weil, nein, also sie sozusagen der Unterarm rausgestreckt aus dem Ganzen, sagen wir es mal so. Oder halt Teile davon. Ich weiß es nicht genau, wie der Unterarm
aber drin gelegen ist. Aber es war nicht irgendwie halt so getrennt vom Körper.
Nein, das nicht.
Ich meine, ist beides schlimm, aber oh Gott.
Ja. Oh Gott, Entschuldigung, Marina.
Was?
Auf jeden Fall geht halt ab dem Moment, ab diesem Zeitpunkt geht es halt irgendwie noch langsamer voran, weil sie jetzt halt jetzt voll aufpassen mussten, dass sie nicht irgendwelche Beweise zerstören oder sonstige Schäden machen. Auf jeden Fall wurde halt dann die Leiche geborgen und die Gerichtsmedizinerin, so, die hat dann noch vor Ort die Leiche mal oberflächlich untersucht und sie hat festgestellt, dass die Leiche bereits stark verwest war und sie konnte Benzingeruch feststellen und dann halt somit auch Brandspuren an der Restkleidung, die noch an der Leiche gefunden wurde. Und die Leiche wurde auch dann noch am selben Tag ins Wiener Department für gerichtliche Medizin gebracht und dort obduziert.
Ist es nicht eigentlich, weil, keine Ahnung, man hört ja immer wieder so von Fällen, wo die Täter versuchen, die Leichen dann anzuzünden.
Ja.
Aber brennt eine Leiche eigentlich wirklich? Weil der Körper hat ja urviel Wasser, oder?
Ja, prinzipiell schon, aber ich...
Ich weiß nicht, weil halt ich meine, okay, ja, so Haare und so, ja, easy, aber halt... Der Körper an sich, ich weiß nicht, warum ich mir gerade das erste Mal Gedanken darüber mache, aber der Körper hat ja so viel Wasser so im drinnen, weißt du?
Eher, aber ich denke mir, wir haben jetzt schon oft, oder halt zumindest vor kurzem war ja auch bei dir ein Fall,
die
angezündet wurde. Ich glaube, man kann schon easy, wenn man jemand mit Benzin überschüttet, ist halt dann das Wasser, glaube ich, blunzen, was man im Körper hat.
Ja, glaubst du?
Ich glaube schon. Ich meine, wenn es jemand anders weiß, dann schreibt es uns, aber...
Irgendwie Chemiker oder irgendwas, ich weiß nicht, Leute sind, die sich damit auskennen, oder vielleicht sogar selber von der Gerichtsmedizin oder so, I don't know, sagt uns Bescheid. Ich meine, wir könnten noch einfach googeln, aber es ist cool, wenn ihr uns auch mal was beibringen könntet.
Ja, ich liebe das.
Ja.
Ich finde es richtig cool, wenn uns die Leute schreiben, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Also halt uns natürlich dann auf nette Art und Weise das richtig
erklären. Ja, aber es ist ja auch cool, weil es ist auch so den Austausch bietet zwischen uns und unseren HörerInnen.
Genau, und es ist vor allem wichtig, dass wenn wir das wissen, dann machen wir es halt in Zukunft auch nicht mehr falsch und wissen somit auch mehr und lernen immer was dazu. Man lernt nämlich nie aus.
Das ist richtig.
Es war dann so, dass die Identität der Leiche sehr schnell dann bestätigt werden konnte, weil alle Körpermerkmale stimmten mit der Beschreibung des Vermissten Gernots überein. Und somit konnte halt dann, ja, sehr schnell bestätigt werden. Und dann kam es halt endlich dazu, dass die Gerda ein Geständnis abgelegt hat. Sie sagt nämlich aus, dass sie Gernot unter dem Vorwand nach Weinviertel gelockt hat, weil sie nämlich das Haus von der Tochter
nach Weinviertel wollte.
Ins Weinviertel, Entschuldigung. Ins
Sorry, aber das fand ich gerade lustig.
Hoppala, okay, entschuldige, ins Weinviertel. hat sie ihn halt unter den Vorwand gelockt, dass sie so seine Ratschläge braucht, weil er eben Architekt war. Sie wollen das Haus umbauen von der Tochter, vielleicht hat er irgendwelche Tipps oder sowas. Auf jeden Fall hat sie ihm halt dann unterwegs eine Flasche Whisky gekauft und halt so mit seinem Drang zum Alkohol ausgenutzt. Und bis sie dort waren beim Haus, war diese Flasche leer.
Juhu!
Ja, komplett ausgetrunken. Oh,
Alkoholiker sind sowas Faszinierendes.
Ja, ich...
Boah, das
ist eine ganze Flasche, eine ganze Flasche Whisky. Ich meine, ich weiß, so eine Krankheit. Ich glaube, es ist halt dann schwierig.
Ja, natürlich, ja,
aber eine
sicher.
Ganze Flasche Whisky.
Ja, aber ich finde es halt faszinierend. Ich meine, keine Ahnung, das ist ja vor allem halt pur.
Ja, ich meine...
Ur-Org, ja, so, ich finde es Org.
Ja, voll. Ja, stimmt.
Ist halt schwierig nachzuvollziehen, wollte ich nur kurz sagen, damit es nicht falsch rüberkommt. Das ist nur also schwer nachzuvollziehen für einen Menschen, der nicht unter einer Alkoholsucht leidet.
Ja, richtig, ja, stimmt. Ja, das ist es wirklich. Auf jeden Fall soll es dann im Haus zu einem sexuellen Übergriff und einem Kampf bzw. halt zur Abwehr gekommen sein. Dabei hat dann die Gerda nach der Whiskyflasche gegriffen und die halt dann so hart auf seinen Kopf geschlagen, dass das Glas zersprungen ist und weil er halt dann daraufhin natürlich stark geblutet hat, weil was ich so gefunden habe, sind ja Whiskyflaschen, das sind das urtige Glas, ja, glaube ich eigentlich. Also habe ich immer das Gefühl, dass Whiskyflaschen generell so urschwer sind.
Ja, aber ich glaube auch, wenn du eine normale Glasflasche oder so eine Weinflasche gegen jemanden haust oder so, dann blutet man sich ja auch schnell.
Ja, aber ich denke mir halt, das hat auch ein ganz anderes Gewicht als eine Whiskyflasche, finde ich jetzt irgendwie.
Ja,
auch diese ganzen Whiskyflaschen, die du siehst, diese ganzen edleren Whiskyflaschen, die schauen ja auch heftig schwer aus.
Ja.
Und kantig und ich kill damit.
Aber sie hat gemeint, es kam zu einem sexuellen Übergriff, aber davor war das noch nie der Fall, das ist das erste Mal.
Ja, genau.
Ist auch irgendwie komisch, aber...
Okay. Ja, eh. Auf jeden Fall hat er eben daraufhin stark geblutet und er hat kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben und dann hat sie halt dann nur mehr daran gedacht, dass er ihn irgendwie verschwinden lassen muss. Die Aussage, die sie da getätigt hat, ist in den Mitteln ein bisschen fragwürdig vorgekommen, weil laut der gerichtsmedizinischen Untersuchung war es nämlich so, dass der Gernot, dem war es gar nicht mehr möglich, überhaupt so einen Angriff, also diesen sexuellen Übergriff, durchzuführen sozusagen, weil er zu dem Zeitpunkt halt dann schon so extrem alkoholisiert war, dass er wahrscheinlich eh nicht mehr gerade stehen hat können und auch wegen seinem Gesundheitszustand, aber beim Gesundheitszustand gehe ich davon aus, dass er halt starke Leberprobleme hatte. Und weiters war es so, dass der Schädel des Toten keine Knochenfraktur aufgewiesen hat und somit hat er durch diesen Schlag eigentlich dann unter Anführungszeichen nur bewusstlos werden können. Zusätzlich konnte dann auch festgestellt werden, woran er gestorben ist, nämlich durch Erdrosseln, weil das Zungenbein war gebrochen. Mhm. Somit war halt dann ihre Aussage komplett widerlegt und sie hat dann von dem Wahntathergang erzählt. Sie hat nämlich insgesamt 3 Tage gebraucht, um dieses Grab im Hinterhof auszuheben. Und als sie das dann geschafft hat, hat sie die Leiche von Gernot halt dorthin geschleift, reingeworfen und ihn halt damit Benzin übergossen und angezündet.
Aber die Tochter von ihr hat dort gewohnt?
Ich gehe davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt hoffentlich nicht dort war. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich keine richtigen Namen habe, habe ich nicht nachschauen können. Das Buch, da steht drinnen, das sind wirklich alles wahre Fälle. Es ist auch der Buch von Was ist heute mein Kackproblem? Ich meinte, der Fall vom Hugo Schenk zum Beispiel, der ist ja auch drin, das ist ja ein richtiger Fall. Nur es wurden halt bei ein paar Fällen wurden die Namen geändert, um eventuelle Familienmitglieder oder sonstige Menschen zu schützen. Somit war es halt für mich ein bisschen schwierig, dann noch mehr rauszufinden, auch was wegen der Tochter. Vielleicht, ich meine, ich gehe eher davon aus, dass sie nicht dort war. Und ich hoffe es zumindest, dass sie nicht dort war.
Kann sein, dass sie halt schon gewohnt hat dort, aber vielleicht eben zu dem Zeitpunkt einfach, also vielleicht auf Urlaub war oder ich weiß nicht was, weil so ein Grab ausheben für ein paar Tage und eine Leiche anzünden ist halt etwas, was jetzt, glaube ich, etwas auffällig ist.
Ja, oder sie war halt eben nicht dort, weil das Haus ja umgebaut hätte werden sollen.
Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach noch nicht dort gewohnt hat. Und ich nehme an, dass sie danach auch vielleicht nicht eingezogen ist.
Ja, das hoffe ich auch sehr, ja. Auf jeden Fall hat sie dann Grab halt dann wieder zugeschaufelt und darauf hat sie eben dann diese Rasenziegel verlegt. Und nach eigenen Aussagen hat sie das alles alleine gemacht. Ihr Mann, der ja auch verhört wurde, der hatte zur Tatzeit ein Alibi und deswegen wurde er halt dann wieder freigelassen. Ermordet wurde Gernot durch, eben wie gesagt, durch Erdrosseln, aber das auf eine bestimmte Methode, und zwar nennt sich das die Garrote. Die wurde bis 1974 in Spanien benutzt, um damit halt dann zum Tode Verurteilte hinzurichten, und das Ganze besteht aus einem Halsring und einer Würgeschraube.
Wow.
Und das hat, ich meine, ich beschreibe es jetzt kurz, wenn das jemand nicht hören möchte, dann bitte kurz einfach skippen, aber ich finde, ja, das gehört halt dazu, das war halt auch einfach damals so. Und zwar hat das so funktioniert, dass dem bzw. der Verurteilten eine Drahtschlinge um den Hals gelegt wurde und mit Hilfe eines Stocks hat man das dann zugedreht. Ich glaube, das haben wir sogar im Kriminalmuseum damals gesehen.
Mhm.
Ich glaube, das war dieses Teil. Auf jeden Fall wird einem halt dann damit sehr langsam der Atem abgeschnürt. Das ist ein sehr qualvoller Tod. Und weil man mit dieser Garrote halt dann einen Menschen überraschend strangulieren kann, das ist jetzt nicht so viel Aufwand, du wirfst diese Schlinge um den Kopf, oder beziehungsweise um den Hals, ohne dass er halt auch dann Laute von sich gibt, war die Tötungsart bei den Meuchelmorden der Cosa Nostra beliebt. Das ist eine sizilianische Mafia, die gibt's heute auch noch. Und Kriminelle in Paris, Montmartre und im Hafenviertel von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Marseille? Ich, keine Ahnung, spricht man das so aus?
Marseille.
Das ist Marseille, so wird es halt geschrieben. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ich habe das schon 10.000 Mal gehört, ausgesprochen gehört und schon 10.000 Mal in der Schule gesagt, aber
ja.
Marseille, glaube ich, sagt man.
Okay, alles klar. Die haben diese Methode bis Anfang des 20. Jahrhunderts häufig angewendet. Und die Gerda hat das Ganze halt dann so angewandt, dass sie dem Gernot ein Elektrokabel um den Hals gelegt hat. Und anstatt einem Stock hat sie einen Kochlöffel und halt so einen Pfannenwender benutzt. Und dann halt, ja, zugedreht und ihn halt dann so langsam erdrosselt. In der Gerichtsverhandlung hat sie dann weiterhin geleugnet, etwas mit diesen 300.000 Schilling zu tun gehabt zu haben und verurteilt wurde sie dann zu 20 Jahren Haft. Was jetzt aber heute mit ihr ist, weiß ich leider nicht. Eben, wie gesagt, weil ich halt keine richtigen Namen habe und sonst irgendwas.
Wie alt war sie zur Tat?
Ende 40.
Also stehen die Chancen eigentlich noch sehr gut, dass sie noch unter uns weilt.
Ja, voll. Den Kontakt zu ihrem Ehemann und den Kindern hat sie halt dann abgebrochen und...
Hat sie ihn abgebrochen oder haben die anderen es abgebrochen?
Also es war geschrieben, dass sie ihn abgebrochen hat.
Interessant.
Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Aber ja, der Kontakt war auf jeden Fall dann nicht mehr da, weil sie noch unter uns, I don't know, could be, könnte aber auch nicht sein, aber ja, das... Das war der
Interessant. Fall
vom Gernot.
Urorg. Und das halt auch, also ich glaube, wir sagen das jedes Mal dazu, es gibt keinen oder halt keinen, ja, vernünftigen Grund für Mord, aber halt Geld.
Ja,
so,
Geld.
Are you fucking serious? Ich weiß nicht, das ist... Das ist traurig, halt auch diese Vorgeschichte von ihm, so alleine. Ja. Die Tochter hat Selbstmord begangen, geschieden. Und
ja.
Ach,
und das, die Ehe ist halt genau an dem zerbrochen, eben weil die Tochter halt Suizid begangen
hat. Das tut mir urleid.
Mir tut das auch extrem leid. Das ist alles, es ist einfach so traurig. Es ist ein alter Mann, ein einsamer alter Mann will einfach nur Gesellschaft haben und was hat er davon? Er wird umgebracht von dieser blöden Kuh.
Oh Gott.
It's sad.
Aber auf jeden Fall danke dafür.
Bitte gerne.
Ja. Würde mich echt ist gestanden, in welches Gefängnis sie gekommen ist?
Leider nicht, nein.
Aber ich nehme an, wahrscheinlich Stein.
Kann
oder
sein,
in die Frauendings in Lustenau oder wie die heißen da drüben.
Ja.
Entweder oder. I guess.
Yes.
Na, passt. Ich sehe gerade außerdem, also erstens nochmal Dankeschön dafür. Das war sehr spannend. Und ich sehe gerade, das ist jetzt eh schon unsere 96. Episode.
Ja.
Jetzt ist doch bald die 100.
Ja.
Jetzt fragen wir das einfach hier nochmal, keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, auf Instagram ein Ding machen ist gescheiter. Aber halt eben, ob wir einen Fall machen und wenn ja, wer von uns oder ob wir einfach zur 100. Folge wieder mal ein Q&A machen oder I don't know.
Ja, müssen wir uns noch überlegen. Oder wie gesagt, vielleicht habt ihr einfach auch Vorschläge. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Ideen habt.
Haben wir schon auf Instagram gefragt? Nein, gell?
Nein, noch nicht.
Okay, vielleicht machen wir das einfach die Woche noch und schauen, was die Leute auch so reinschreiben. Na, dann würde ich sagen, ihr findet Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail mit euren Gedanken schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch eine DM auf Instagram. Da sind wir am aktivsten, da schauen wir immer, da liken wir, da schreiben wir zurück. Da ist einfach am safesten, dass wir euch sehen, wenn ihr uns auf Instagram schreibt. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Yes.
Okay.
Bye.
Bye.